Ich würde sagen, angesichts der Ruhe, die hier schon einkehrt, wo ich ehrlicherweise sagen muss, dass ich sehr erstaunt bin, aber nach diesem entspannenden musikalischen Mitsingen, glaube ich, sind wir alle so ein bisschen sehr entspannt, sage ich einfach mal, wir starten in dieses Panel, Panel 8. Ich freue mich sehr, ich begrüße euch und Sie alle sehr herzlich hier zu dem zweiten Teil von Panels heute auf unserer großen Menschenrechtskonferenz. Ich freue mich sehr, dass viele gekommen sind und vor allen Dingen auch zum Teil von weit her. Und ich hoffe, wir werden jetzt die nächsten anderthalb Stunden einfach auch eine sehr spannende Diskussion zu einem aus meiner Sicht sehr zentral wichtigen Thema zum Thema Menschenrechte haben miteinander. My Body, My Rights, Frauenrechte sind Menschenrechte und der Titel ist Programm und es ist wichtig und es ist gerade in diesen Zeiten wichtig, das auch noch mal sehr zu betonen. Weil Selbstbestimmung von Frauen ist ein Recht. Und der Schutz vor sexualisierter Gewalt und die Garantie reproduktiver Rechte, das ist die unerlässliche Grundlage dafür, für Frauen selbstbestimmt leben zu können. Und es gibt kaum Zeiten in den letzten Jahren, wo ich mich gerade noch nicht vorgestellt habe, Ole Schaufs, Bundestagsabgeordnete der Grünen, Frauen- und queerpolitische Sprecherin in den letzten 5 Jahren, so dringend wie in den letzten Monaten selten erlebt habe, dass das Thema Selbstbestimmungsrechte von Frauen und reproduktive Rechte wieder diskutiert werden muss, hier in Deutschland, aber auch weltweit. Und Frauen wissen wir alle, auch alle, die wahrscheinlich hier sitzen und sagen, ich will dieses Thema heute diskutieren auf dieser Menschenrechtskonferenz. Wir alle wissen, dass gerade Frauen besonders häufig von sexualisierter und genderbasierter Gewalt betroffen sind. Und wir haben heute Morgen einen Input von einer betroffenen Jesidin gehört, die auch ihre Situation noch mal geschildert hat. Wir haben gerade einen Pianisten gehört, der eine Lebenssituation hat. Aber die ganz besondere vulnerable Gruppe von Frauen und Mädchen ist der Fokus, den wir heute in diesem Panel haben werden. Und es gibt nicht nur die Frage von sexualisierter Gewalt international, es gibt sie auch hier, auch die Belästigung im öffentlichen Raum, jede Form von häuslicher Gewalt, wo wir die Zahlen jetzt auch immer zum Stichtag 25.11. wieder neu sehen, die sich nicht verbessern und vielleicht auch zum Teil neue Formen annehmen, aber eben auch der besondere Kontext von Flucht von Frauen und auch der besondere Kontext von bewaffneten Konflikten und in besonderen Lagen, in denen Frauen quasi in Krisengebieten immer wieder sexualisierter Gewalt auch als Instrument der Macht- und der Gewaltdemonstration ausgesetzt sind. Das alles ist ein Thema heute hier auf diesem Panel. Und die reproduktiven Rechte, ich will das jetzt auch nicht besonders weit ausführen, ich glaube, das muss ich in diesem Panel auch gar nicht tun, aber die reproduktiven Rechte von Frauen werden in Frage gestellt. Sie werden auch in den letzten Monaten, insbesondere hier in Deutschland, wieder im Rahmen von 219a Strafgesetzbuch diskutiert, wo es um das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche geht. Wir haben festgestellt, ich kann das für uns sagen, das ist eine unglaublich zähe Diskussion, die schon hätte längst beendet sein können. Wir diskutieren sie immer noch und aller Voraussicht nach wird in der nächsten Sitzungswoche, die letzte Sitzungswoche in diesem Jahr, möglicherweise auch das Thema wieder auf der Tagesordnung stehen. Wir erleben auch in Europa einen Backlash von Frauenrechten weltweit. Und die Restriktionen alleine nur mit dem Amtsantritt von Donald Trump und seiner ersten Amtshandlung, die Rückkehr zur Global Gag Rule und den ganzen Einschränkungen, die zum Thema reproduktive Rechte weltweit die NGOs dadurch erleben, durch das Zurückfahren der Mittel, die durch Trumps Vorgehen hier entstanden sind, ja, die NGOs quasi vor die Frage stellen, dass sie Frauen weltweit nicht mehr in Bezug auf reproduktive Rechte beraten können, weil sie die Mittel dazu nicht mehr haben. Das sind alles Bewegungen, die auch nicht singulär passieren, sondern sie passieren im Prinzip auch in gewisser Weise vernetzt. Die evangelikale Bewegung will ich an dieser Stelle nur als ein Beispiel erwähnen, wo wir hier auch ein Stück weit einen Ausläufer durch die AfD erleben, erleben wir aber auch weltweit in anderen Kontexten. Wir erleben aber auch, und das soll auch der Fokus dieses Panels sein, dass genau diese globalen Einschränkungen, die Verletzungen von Rechten von Frauen, auch diese Vernetzung von Antifeministen, von Machthabern, die sich auch wirklich sehr stark gegen Frauenrechte aussprechen, auch Bewegungen in Europa, ob wir das in Ungarn sehen, ob wir das in Polen sehen, wo auch immer, wo wir das sehen, ist aber auch immer wieder eine Gegenbewegung sichtbar. Das Erstarken von internationalen Bewegungen auch für Frauenrechte. Ich will nur sagen, der Women's March als Protestmarsch nach der Wahl von Trump oder auch in Irland die große Bewegung um das Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen, was sehr empowert hat, oder wo wir heute auch noch viel von hören von Anna Krenz über die Protestbewegung der Czarny-Aufstände in Polen oder auch in Kanada, wo es vielleicht an dieser Stelle mal das positive Beispiel ist, nämlich ein Land, wo vorbildlichste Gleichstellungsgesetze gemacht werden und wo eben tatsächlich auch Gleichstellung zum Schwerpunkt gemacht wird, auch bei G20. Das sind Beispiele, die sollten wir an dieser Stelle auch nicht vergessen. Und ich will auch sagen, dass der Kampf für Selbstbestimmung, und deswegen glaube ich, ist es gut, wenn wir das hier auch miteinander vertiefen, welche Möglichkeiten es gibt in Bezug auf internationale Frauensolidarität, welche Chancen da auch drin liegen, Wirkung zu erzeugen, weil ich glaube auch, dass diese Widerstände, dieses Empowerment von Frauen tatsächlich auch Einzug hält in den politischen Raum, ob das hier ist oder anderswo. Und diese Frage, dieses Narrativ auch zu sagen, gemeinsame feministische Verbindungen zu stärken und auch zu schauen, wo müssen wir sehr konkret schauen, wo wir in einem feministischen Sinne Frauenrechte national, international sehr konkret angehen müssen und wie wir das am besten auch vernetzt tun können, welche Handlungsstrategien wir dazu brauchen und wo wir quasi auch die politischen Forderungen entsprechend hinlenken können. Das soll heute Thema dieses Panels sein. Dazu habe ich sehr gerne auch an meiner rechten und an meiner linken Seite zwei großartige Frauen. Herzlich begrüße ich Dr. Monika Hauser von Medica Mondiale aus Köln und Anna Krenz von Sivuri Berlin. Und alle beide, finde ich, haben erstmal einen herzlichen Applaus verdient. Und ich mache das jetzt so, ich werde jetzt kurz beide vorstellen und dann werden beide auch nochmal einen Input geben mit ihren jeweiligen Schwerpunktthemen. Und dann machen wir eine Fragerunde, die wird nicht allzu lang sein. Und dann kommt eine große Fragerunde, wo Sie, wo ihr alle dann Gelegenheit habt, wo wir in die gemeinsame Diskussion einsteigen können. Dr. Monika Hauser von Medica Mondiale ist erstmal Ärztin und Gynäkologin und in dieser Funktion als Ärztin auch Gründerin und Geschäftsführerin bei Medica Mondiale. Medica Mondiale 1993 gegründet. Die Geschichte hat angefangen mit den Massenvergewaltigungen von bosnischen Frauen während des Balkankriegs und gemeinsam mit 20 bosnischen, soweit ich weiß, Psychologinnen und Ärztinnen hat Monika Hauser im April 93 in der Stadt Senica das Frauentherapiezentrum Medica Senica gegründet und das war quasi der Start von Medica Mondiale. Und sie ist ausgezeichnet worden 2008 mit dem alternativen Nobelpreis, zu Recht, und ich sage alternativer Nobelpreis, weil das, was Medica Mondiale macht, ist tatsächlich auch nicht unbedingt Mainstream anerkannt, sondern es ist genau die Besonderheit, weswegen ich finde, dass Medica Mondiale maximale Solidarität benötigt von allen Seiten. Und auch hier deswegen einfach wichtig ist zu hören, was sind die spezifischen und die besonders feministisch spezifischen Blickweisen auf Stärkung von Frauen. Medica Mondiale unterstützt weltweit Hilfsprojekte von Frauen und Mädchen und vor allen Dingen mit einer Haltung, die heißt ausschließlich parteiisch für Frauen. Das ist das, was ich finde, was die Besonderheit ist. Es findet viel politische Aufklärungsarbeit für die Lage oder über die Lage von Frauen und Mädchen statt, aber vor allen Dingen auch erhalten traumatisierte Frauen ganzheitliche medizinische, psychosoziale und rechtliche Unterstützung. Und das Ziel ist es, die Ressourcen von Frauen zu stärken und Frauen eben auch zu ermöglichen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das ist das Ziel und das ist das Besondere auch an den Konzepten, auch an den Fachstandards und auch an den besonderen stress- und traumasensiblen Fachstandards, die Medica Mondiale mitentwickelt und vorschlägt und eben vor Ort versucht zu implementieren. Und was ich wichtig finde, was eben auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist die Menschenrechts- und Aufklärungsarbeit weltweit im Kampf gegen sexualisierte Kriegsgewalt. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der auch vor allen Dingen nach sich zieht, dass Medica Mondiale oder ihr nachdrücklich die Einforderung von Geschlechtergerechtigkeit auf allen Ebenen einfordert und das auch laut und hörbar tut. Und weil wir uns gut kennen und auch Anna Krenz übrigens, werden wir uns duzen. Nicht, dass das hier zu Irritationen führt, aber das wäre jetzt komisch, wenn wir uns auf einmal nach so vielen Jahren siezen würden. Anna Krenz, Sivuchi Berlin, ist Aktivistin und Mitbegründerin von Sivuchi, das heißt
Mädels.
Mädels, genau. Und Anna Krenz ist Künstlerin.
Ja.
In Polen geboren, aber ich glaube schon seit 12 Jahren, mindestens 15 Jahren in Berlin lebend. Und Sivuchi Berlin ist eine Initiative in Berlin, die sich solidarisiert mit Frauen in der ganzen Welt, aber eben auch insbesondere mit dem Blick auf den wachsenden Rechtspopulismus und den Antifeminismus, mit besonderem Blick sicherlich auf Polen, aber nicht ausschließlich auf Polen. Und die Gruppe Sivuchi Berlin will natürlich auf die Situation in Polen, aber eben auch auf andere Menschenrechtsverletzungen von Frauen weltweit aufmerksam machen, insbesondere durch Pressearbeit, Aktionen, die hier gemacht werden. Wir haben einfach auch schon einige Sachen zusammen erlebt und auch in Zusammenarbeit mit anderen feministischen Organisationen, auch hier mit dem Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung im Bereich des 219a. Da gibt es einfach auch in den letzten Jahren auch eine enge Zusammenarbeit. Und sicherlich ist auch eine der ganz wichtigen Aktivitäten die Unterstützung von Frauen, von polnischen Fraueninitiativen, weil dort quasi in Polen die Frauenorganisationen besonders von der rechtsgerichteten polnischen Regierung finanzielle Unterstützung gestrichen bekommen und oder drastisch gekürzt bekommen haben. Und von daher ist diese Unterstützungsaktivität eine ganz besondere auch für die Arbeit vor Ort in Polen. 2016 hat Anna Krenz mit vielen anderen, aber vor allen Dingen war es auch viel dein Verdienst, die Czarni-Proteste, die Protestbewegung in Polen von Frauen mitbegründet, die wir alle, glaube ich, schon mal wahrgenommen haben, als die Verschärfung des Gesetzes zur Abtreibung versucht wurde durchzusetzen. Und es ist ja letztendlich auch eine Verschärfung passiert. Aber die Czarni-Proteste sind, glaube ich, auch wahrgenommen worden als wirklich Widerstandsbewegung von Frauen mit einem sehr großen Empowerment. Und das Symbol ist der Kleiderbügel. Der Kleiderbügel ist eben das einfachste und schrecklichste Werkzeug, das Frauen in ihrer verzweifelten Situation bei einer Abtreibung häufig benutzen, um eine Schwangerschaft zu beenden und oder abzubrechen. Und das ist das Symbol von Sivuchi. Ich fange an mit dir, liebe Monika. Frauenrechte durchzusetzen, dass das nötig ist, glaube ich, das ist unbestritten, da sind wir uns alle einig. Aber vor allen Dingen, glaube ich, ist ein Begriff, mit dem fange ich jetzt mal an, eine Diskussion, die vielleicht noch nicht so lange existiert, aber dieser Begriff heißt feministische Außenpolitik. Da, glaube ich, ist es wichtig, von deiner Seite nochmal zu beleuchten. Wir haben über dieses Thema schon viel diskutiert. Ich finde noch nicht genug und ich finde vor allen Dingen in viele Köpfe, auch in diesem Land, muss ich noch besonders durchsetzen, was es bedeutet in der Gesamtsituation, die wir eben kurz uns angehört haben und auch in Bezug auf Menschenrechtssituationen. Warum ist eine feministische Außenpolitik im Moment sehr wichtig? Was fehlt eigentlich noch an Bewusstsein? Wo kriegen wir gute Beispiele gezeigt? Was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Ansätze, um in Bezug auf eine feministische Außenpolitik auch ein Ziel zu erreichen, das nämlich heißt, dass Frauenrechte als Menschenrechte überall gelten.
Ja, vielen Dank, liebe Ulle, für die freundliche und wertschätzende Einleitung. Darf ich, bevor ich zum Punkt feministische Außenpolitik komme, eine kleine Geschichte erzählen?
Immer.
Die auf jeden Fall dann auch dahin führt, was feministische Außenpolitik bedeutet und warum die so notwendig ist. Als ich vor 25 Jahren nach Bosnien ging, da habe ich von verschiedenen Institutionen gehört, das sind doch muslimische geschändete Frauen, da kann man sowieso nicht mehr helfen. Mich hat das damals sehr wütend gemacht, weil ich als junge Assistenzärztin an der deutschen Uniklinik auch mit deutschen christlichen vergewaltigten Frauen zu tun hatte und auch da schon gesehen habe, dass wenn Frauen ein empathisches, solidarisches, unterstützendes Umfeld haben, sie natürlich diese Traumata überwinden können und wieder ins Leben zurückkehren können. Wenn das nicht der Fall ist, kann es sein, dass sie ein Leben lang an diesen Traumata leiden. Also mich hat das wütend gemacht, dass da auf die muslimischen Frauen das so abgestellt wurde, dass das nicht möglich wäre, ihnen zu helfen. Wenn solche Sätze formuliert werden, ist das meistens ein Versuch der Distanzierung, damit man dann keine Verantwortung übernehmen muss. Das hat mich doppelt wütend gemacht und hat mich noch mehr mobilisiert, loszuziehen. Ich habe auch durchaus von Menschenrechtsorganisationen, man kann ja Namen nennen, das ist ja auch schon lange her, Amnesty International und anderen, damals gehört, wir kümmern uns um wirklich gefolterte Menschen. Das war dann auch ziemlich eindeutig, wie vergewaltigte Frauen eingeschätzt wurden. Das ist heute nicht mehr denkbar. Am Montag wird der Friedensnobelpreis an Nadia Murad und Denis Mukwege verliehen, auch für dieses Thema sexualisierte Kriegsgewalt. Und nun kann sich das, der Nobelpreis ja nun nicht, ist nicht verdächtig, irgendwelche feministischen Ansprüche zu haben. Daher können wir wirklich sagen, ist dank unser aller Aktivismus, unser aller Sensibilisierungsarbeit über, kann man jetzt sagen, 2,5 Jahrzehnte, ist das Thema in selbst so konservativen Strukturen, wir können sagen, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Das ist das eine. Das andere ist, wie systemverändernd sind solche Preise, sind solche Strukturen tatsächlich. Und die kleine Geschichte ist, die vielleicht auch nochmal so das Wesen unserer Arbeit kurz beschreibt. Ich war im Mai in Sarajevo auf einer Konferenz, wo es um die Kinder ging, um die Kinder, die aus den Vergewaltigungen entstanden sind. Ich habe dort eine Frau wieder getroffen, Sabina, die als 20-Jährige eine unserer ersten Klientinnen 1993 in Senica war. Sie war damals, wie gesagt, 20, war schwanger von Vergewaltigungen und wusste nicht, wie ihr Leben weitergehen soll. Ihre Familie hat ja schon bedeutet, wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Sie hat sich dann nach längerer Beratung für das Kind in dem Fall entschieden, hat eine Tochter bekommen. Ich kann mich gut erinnern, ich habe die Tochter damals oft auf dem Arm getragen, weil sie wahnsinnige Darmprobleme hatte und habe Sabina nie aus den Augen verloren. In den 25 Jahren versuche ich einmal im Jahr in Bosnien zu sein, weil da auch wirklich lebenslange Freundschaften entstanden sind. Und Sabina treffe ich regelmäßig und habe mitbekommen, dass sie über die Jahre hinweg wirklich sehr viel Unterstützung von Medica Senica bekommen hat. Psychologische, medizinische, juristische Unterstützung, einkommensschaffende Maßnahmen, dass sie wirklich selber eine Lebensperspektive für sich und ihre Tochter entwickeln kann. Aber eben auch immer wieder psychosoziale Begleitung. Denn wir sehen bei sehr vielen Müttern, die keine Unterstützung bekommen, dass die Trauma da auch bewirken, dass sie Gewalt gegen ihre Kinder ausüben, weil sie mit ihrer inneren Not nicht wissen, wohin damit. Und daher ist, wenn wir psychosozial unterstützen, auch präventiv schon für die nächste Generation. Sabina hat viel Unterstützung bekommen, hat dann auch für sich selber so sorgen können, dass sie sich einen guten Mann finden konnte, der ihre Tochter und sie sehr geliebt, liebt und akzeptiert. Und nun Sarajevo im Mai, ich treffe Sabina und ihre Tochter wieder. Die Tochter ist jetzt 25 Jahre alt, ist Psychologin geworden und hat gerade mit anderen Kindern, die aus Vergewaltigungen entstanden sind, eine kleine NGO gegründet in Bosnien zur Sensibilisierung der bosnischen Gesellschaft gegen die Stigmatisierung der Mütter und der Kinder. Und da schließt sich für mich so ein Kreis von 25 Jahren. Er zeigt auf, erstens, interdisziplinäre Unterstützung ist notwendig. Wir können nicht nur ein Symptom uns anschauen, sondern wir müssen wirklich die Bedarfe und Realität, die ganzen Realitäten einer Frau betrachten. Wir müssen sie so psychologisch unterstützen, dass sie Kraft hat, auch ihre Kinder so nicht retraumatisierend und stigmatisierend zu versorgen und aufzuziehen, dass also nicht wir von transgenerationellem Trauma reden müssen. Übrigens ein Thema der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Mhm. Dann natürlich auch eben einkommensschaffende Maßnahmen, dass sie nicht wieder in neue Abhängigkeiten geraten muss. Und dann sie so zu stärken, dass sie eben ihre Tochter so erziehen kann, dass die jetzt wiederum so gestärkt ist, dass die eine NGO aufmachen kann. Also das ist für mich so eine wunderbare Geschichte, die auch zeigt, es muss immer alles mit politischer Menschenrechtsarbeit verbunden sein. Das ist dann die wirkliche Ganzheitlichkeit, von der wir sprechen. Wir können nicht nur, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, Symptome heilen, wir müssen grundlegend an den gesellschaftlichen Strukturen etwas verändern, was auch wieder ein ganzes Portfolio bedeutet. Und vor allem, wir müssen langfristig dranbleiben. Das heißt, wir müssen für eine Generation mindestens die Strukturen unterstützen, dass so eine Organisation wie Medica Senica oder andere Frauen-NGOs in Bosnien und weltweit Gelder und Unterstützung haben, eine ganze Generation lang zu arbeiten. Das zeigt sich an diesem Beispiel ja sehr gut. Jetzt unterstützen wir diese junge, neue, kleine Organisation auch von Medica Mondiale aus, damit die sich gute Strukturen entwickeln können, damit sie wissen, wie sie mit Medien umgehen können. Das ist ja sehr tricky. Die Medien sind natürlich jetzt ganz interessiert an diesen jungen Leuten und an ihren Müttern. Und dass es wirklich nicht wieder instrumentalisierend ist, das ist auch so ein Thema, wo wir uns seit Beginn an dagegen kämpfen, dass Frauen instrumentalisiert werden, weil sie gerade die richtigen Opfer sind, weil sie zu politischen Zwecken gerade dienlich sein können. Darüber können wir ja vielleicht gleich noch weiterreden. Also das ist etwas, weswegen wir eben auch immer wieder Medientraining und solche Dinge machen, damit diese jungen Leute ihren eigenen Weg gehen können. Ja, eigentlich ist feministische Außenpolitik, diese ganzen Realitäten wahrzunehmen. Eine Gender-Analyse zugrunde zu legen zur ganzen Außen- und Sicherheitspolitik. Das ist ein Paradigmenwechsel, unterstützt durch die UN-Resolution 1325 und dass menschliche Sicherheit im Mittelpunkt gestellt wird und nicht mehr staatliche Sicherheit, sondern wirklich die Menschen im Mittelpunkt sind. Und wir, diese Resolution 1325, die UN im Jahre 2000 auf Druck von internationalen Aktivistinnen erstellt hat, in der sehr vieles niedergeschrieben steht zum Schutz von Frauen, der Teilhabe von Frauen an Friedensprozessen und der Prävention von weiterer Gewalt, da steht ganz viel drin, was für uns hilfreich ist, was aber aufgrund von mangelndem politischen Willen kaum umgesetzt wird weltweit. Da können wir vielleicht auch gleich noch drüber sprechen, wie das in Deutschland aussieht. Aber feministische Außenpolitik, und Margot Wallström hat das in Schweden mehrere Jahre lang jetzt ganz klar vorgemacht, sagt, für meine gesamte Politik muss die Realität von Frauen die Basis sein. Also ich muss die Realitäten analysieren und danach richte ich mich dann aus. Das heißt, Maßnahmen entsprechend zu gestalten und eben nicht mehr, wie es vor 25 Jahren war, wo man dieses Thema komplett ausgeklammert hat, sondern das Thema, die Realitäten von Frauen als Opfer, aber auch als Aktivistinnen. Sie sind ja Kämpferinnen auf verschiedensten Ebenen, diese Realitäten in Betracht zu ziehen und danach seine Politik auszurichten. Ein Beispiel war, Margot Wallström hat aufgrund der extrem frauenfeindlichen, wir können aber überhaupt auch sagen menschenfeindlichen Haltung und Maßnahmen in Saudi-Arabien, hat sie gesagt, keine Rüstungsexporte mehr nach Saudi-Arabien und hat ihre eigenen Kollegen und Kolleginnen in der schwedischen Regierung dahingehend beeinflusst, dass Schweden keine Rüstungsexporte mehr nach Saudi-Arabien gemacht hat. Das ist wirklich Fluchtursachenbekämpfung. Sieht in hierzulande anders aus. Jetzt wissen wir, dass aufgrund von Khashoggi ist jetzt mal kurz ausgesetzt worden. Wir wissen nicht, wie langfristig und nachhaltig das sein wird. Also das sind wirklich sehr reale, konkrete Dinge, die getan werden können, damit Menschenrechte vor Ort anders umgesetzt werden.
Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Genau, wir werden das gleich in der Debatte vertiefen. Und eigentlich war meine Frage falsch gestellt, die hätte jetzt danach kommen müssen. Eigentlich war der Input deiner und das war jetzt der Input. Herzlichen Dank. Den Input hat jetzt Anna Krenz auch und hat ein paar Bilder mitgebracht, weil ich glaube, die machen nochmal anschaulich, was auch die Protestbewegung in Polen gemacht hat. Und Anna, du hast die Bühne. 5 Minuten.
Ja, 5 Minuten.
Ich bin nachsichtig.
Ja, ja. Okay. Aber ich mache das mit dem Knopf. Ja? Okay. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich erzähle euch kurz über Polen. Natürlich ist die Frage, warum sollten wir über Polen sprechen? Also gibt es ein paar Gründe. Klar, Polen ist Deutschland Nachbarland. Das ist Nummer eins. Und wenn es um Frauen geht, klar, wir haben, also die Frauen in Polen haben einige Probleme. Und ja, von der guten Seite ist, dass 2018 feiern wir in Polen und auch wir in Deutschland 100 Jahre Frauenwahlrecht. Also können wir gleich gucken, ja, seit 100 Jahren, was hat sich geändert, was ist passiert, wo können wir hingehen. Also, was ist in Polen los? Ich weiß nicht, ob ihr so viel über Polen weißt, aber seit 2015 haben wir gut recht nationalistische Regierung, das ist die Partei PiS auf Polnisch, heißt Recht und Gerechtigkeit, aber auf Polnisch ist PiS, das ist irgendwie lustig ein bisschen, und die regieren, weil die haben die Mehrheit, ja, im Parlament. Und seitdem demonstrieren die Menschen in Polen auf, also massenweise, weil, okay, klar, die PiS wurde in demokratische Wahl gewählt, aber es waren nicht viele Menschen, die wählen gegangen sind. Es ist schon die Fehler Nummer eins. Zweitens, es gibt auch tatsächlich viele Menschen, die konservative Regierung mögen, leider. Und PiS ist ähnlich, ein bisschen ähnlich wie AfD. Nur der Unterschied ist, in Polen, die sind an die Macht. Was passiert, wenn so eine Partei wie AfD an die Macht ist? Was könnte passieren? Und es könnte sehr viele schlimme Sachen passieren, weil PiS will tatsächlich eine autoritäre Stadt machen, wo die alles beherrschen, alles regieren. Und die haben vor 2 Jahren angefangen, alles zu kontrollieren. Medien würden zu nationalistische Medien, ja, die sind nicht mehr national, die sind nationalistisch, die zeigen nur eine Propagandageschichte oder Version. NGOs haben weniger Geld, da gibt es auch ein nationales Institut von der Partei gemacht, nationales Institut für NGOs, was absurd ist, weil NGOs sind non-governmental organizations und in Polen, die werden von einer Government, also Regierung, kontrolliert. Und das Geld wird von der Regierung gegeben. Klar, okay, Programm, ja, gibt es viele Sachen, viele Themen, die man besprechen kann. Aber das Wichtigste ist, zum Beispiel hier vielleicht, das Wichtigste ist, dass PiS versucht, die Gewaltanteilung zu zerstören. Und eigentlich, es existiert nicht mehr in Polen. Und Gewaltanteilung ist sozusagen Teil der demokratischen Stadt. Ja, da gibt es 3 Elemente, Exekutive, Legislative und Judikative Teile von Gewaltanteilung. Und in Polen sind alle 3 von PiS kontrolliert. Alles. Also man könnte sagen, ja, gibt es keine Demokratie mehr. Klar, die haben das aber leider mit demokratischen Mitteln gemacht. Wie? Erstmal, man muss Verfassungsgericht einfach übernehmen, kontrollieren. Und wenn Verfassungsgericht ist von PiS, die können alles entscheiden. Jedes Gesetz können die einfach durchschieben, weil die haben die Mehrheit im Parlament. Und Verfassungsgericht wird immer sagen, ja, Herr Kaczynski, Sie machen das richtig. Also gibt es keine Instanz, wo man an wem man sich wenden kann. Ja? Genauso ist mit Oberste Gericht, würde von PiS kontrolliert. Landesjustizrat auch. Und Justizminister ist natürlich von PiS, der hat sehr viel Macht. Also das ist ein bisschen tragisch. Und hier in diesem Punkt können wir auch so zu viel? Ja gut. Können wir gucken, welchen Einfluss hat eigentlich EU auf Länder wie Polen? Kann EU eigentlich was tun mit so einem Kind wie Polen, ein böses Kind, die etwas irgendwie anders machen will? Also Europäische Kommission hat die Artikel Nummer 7 eingeführt. Mal sehen, es ist ein Präzedenzfall. Wir werden gucken, was passiert, ob das überhaupt funktioniert, dieses Kontrollsystem für die EU. Und das ist, finde ich, wichtig vor der Europawahl nächstes Jahr, ob diese Mechanismen funktionieren. Ja? Und in Polen, da gibt es ein paar Machtspieler. Ja? Die Nummer 1 ist die Regierung, also die Partei PiS, wo Herr Kaczynski ist an die Spitze. Der ist ein einsamer Mann, der hat nur eine Katze, keine Frau. Also Katzen sind gut, aber ja, der ist ein bisschen allein da. in sein Leben. Und da gibt es auch andere Spieler. Wir haben die Partei, wir haben auch natürlich die Kirche. Polen ist katholisch, ja, das wissen wir. Aber in Polen gibt es keine Kirchensteuer, deshalb man kann das eigentlich nicht wirklich rechnen. Ja, wenn in Polen Kirchensteuer eingeführt würde, dann würden wir 50% Menschen ja, als Katholiker bezeichnen können. Im Moment sind alle einfach als Katholiker geboren, da fragt keiner. Ja, ich auch sogar damals. Also, wir haben jetzt die Kirche. Und die Kirche, da gibt es tatsächlich ein Machtspiel zwischen die Regierung und die Kirche. Es geht um das Geld und die Macht. Und die machen immer Geschäfte zusammen. Zum Beispiel, als PiS an die Macht kam, die haben mit dem Geld die Wähler gekauft könnte. Also ich vereinfache das jetzt, ja. Aber die Kirche bekommt viel Geld von der Regierung und dafür die werben ja sonntags immer, ja, PiS ist eine gute Partei, geh und wähle die PiS-Partei. Also es ist das hat nichts mit Religion zu tun. Das ist ein Geschäft. Ja, es geht um das Geld. Und Episkopat, also die Bischofskonferenz, die haben sehr oft eine Meinung zu politischen Sachen, nicht immer. Also ich finde, es ist unnötig, das ist meine Meinung, weil die haben natürlich konservative christliche Meinung und im Moment in Polen gibt es eine große Propaganda gegen Gender. Also die Priester, was sie sehr oft sagen, Gender ist böse, es ist ein Teufel, Pädophilie, Sophilie, es wird und links, ja, alles wird in einen Topf geschmissen, aber das Wort Gender ist eine Bedrohung. Die verstehen das sowieso nicht, aber es ist ein Begriff, der ist sehr böse, wie der Teufel in Religion. Und dann haben wir noch einen anderen Spieler. Der ist tatsächlich der Priester hier links, der so tanzt. Dieses Foto ist vor 3 Tagen genommen. Es war die Jubiläum von Radio Maria. Radio Maria ist so ein Radiosender, ja, von Pater Rizik geleitet. Der hat sogar einen Fernsehsender, der hat eine Schule, der hat Geothermie, der hat sehr viele Geschäfte, vor allem sehr viele Medien. Und da tanzen die, ja, und er hält, da nebenan ist der Prime Minister Morawiecki, die tanzen alle. Also, eigentlich, man denkt, Regierung ist säkulär, die haben nichts mit Religion zu tun, aber nein, die tanzen zusammen und die singen Abba, Vater, das ist vor 3 Tagen, ja. Was da passieren kann. Es geht aber noch weiter, weil vor einigen Jahren war Pater Rizik zusammen mit Kaczynski, die hatten ein sehr gutes Verhältnis, jetzt aber nicht mehr, weil Pater Rizik will mehr und mehr Geld. Daher aber fordert Pater Rizik, dass Kaczynski endlich diese Abtreibungsgesetz durchführt, ja, endlich. Kaczynski will das aber nicht, weil er weiß, da werden die Frauen auf die Straßen gehen. Das ist zu heikel. Der will das eigentlich nicht wirklich. Es ist zu gefährlich. Daher, Pater Rizik, was macht er? Das ist auch wieder eine Neuigkeit von 2 Tagen. Der macht eine politische Partei. Rechtskonservativ. Na, die Papiere wurden gerade vor 2 Tagen angereicht. Und der Herr Mirosław Piotrowski, der ist auch MP im Europaparlament, der würde der Leiter davon. Wer weiß, was da passiert, aber es wird sehr, ja, vielleicht, wenn einige von euch sind Europaparlamentarier, vielleicht trifft ihr euch zusammen irgendwann mal nach dem Wahl. Aber so ist der Plan. Ja, also das ist einfach ein Machtspiel, die viel mit Politik zu tun hat. Und ja, die Bilder kennt ihr auch vielleicht. Das ist 11. November 2018. Das ist die 100 Jahre Unabhängigkeit in Polen, ein großes Feier. Leider, es wird von den Rechten und Konservativen eingeleitet, von bestimmten Neonazi-Gruppen. Leider ist auch die Regierung sehr damit verbunden. Und und das Traurige ist, dass gerade Polen, man kann das auch vielleicht in Amerika sehen, in anderen Ländern auch, in Deutschland noch nicht so sehr, aber die Gesellschaft hat sich so sehr geteilt in 2 total unterschiedliche Gruppen. Die Menschen, die sind sozusagen Peace-Anhänger und Peace-Gegner. Und da gibt es keinen Dialog zwischen diesen beiden Gruppen. Und das Traurige ist, dass manchmal, es könnte mein Mann sein, meine Mutter, meine Schwester, Ja, wenn man einfach politisch andere Meinung hat, man spricht nicht mehr miteinander. Und das ist vielleicht das Traurigste davon, weil Gesetze können wir ändern. Aber diese Spalte, diese tiefe Spalte in der Gesellschaft, in Freundschaften, man verliert die Freundschaften, das ist echt schwierig und vielleicht eine Generation reicht nicht. Kurz gesagt, in Polen gibt es auch tatsächlich diese Neonazi-Gruppen, die beziehen sich auf alte polnische, ja, jugendliche, patriotische Gruppen. Aber es geht um Patriotismus, radikale Patriotismus, wo nur für Polen, nur für Katholika. Das muss man auch immer merken, dass die Regierung und diese nationalistische Gruppen, die fördern, dass Polen christlich ist und Polen nur für Polen. Gucken Sie mal, diese Bilder, die sind erschreckend, die sind auch von jetzt, das ist dieses Jahr in Warschau. Diese jungen Menschen, schöne Frauen, schöne Männer, die marschieren zusammen. Es erinnert an etwas, ja? Es ist nicht schön. Es ist vor allem, es ist in Warschau. Das sollte nicht so sein. Aber es passiert, 21. Jahrhundert, Polen. Ja? Das ist auch ein Paradox. Einerseits, Polen ist sozusagen immer das Opfer von Europa, ja, Opfer vom Krieg, von Deutschen, von alles. Andererseits, was ist das? Ja, diese Welle von Nationalismus. Gut. Ja, zum Punkt. Der Punkt ist, ja gut, okay, sehr kurz. Leider, die Nationalisten sind auch sehr mit der Kirche verbunden. Und warum sage ich das? Ordo Juris spreche ich gleich. Warum sage ich das alles? Dass wenn wir Situationen wie in Polen beobachten und über Frauenrechte denken, es ist alles verbunden. Es ist nicht nur Frauenrechte betreffen nur Frauen. Nein, es geht um Politik auf alle Ebenen. Es geht um die Medien, um Regierungen, um Institute, das Geld. Es ist alles verbunden. Also wir müssen immer die Augen sehr offen halten und alles analysieren, um die Frauen zu helfen oder Menschen zu helfen. Nur kurz, ja, ein Foto, dass die Polen demonstrieren auch für Europa, für Demokratie. Das ist nicht nur braun in Polen, ja, also Kohle. Auch, ja. Ja, gut, gut, Frauen, ja, Statistiken, nur kurz bis Ende gleich. Offiziell in Polen werden 1000 Abtreibungen geführt, weil in Polen man kann Abtreibung nur in 3 Fällen durchführen, wenn das Fötus missgebildet ist, wenn die Schwangerschaft von einem Inzest kommt oder Vergewaltigung und drittens, wenn das Leben von der Mutter gefährdet ist. Offiziell 1000 Abtreibungen pro Jahr, stimmt nicht, es sind 150.000, ja, also ein bisschen mehr. Und meistens sind die im Untergrund gemacht oder im Ausland aber weniger, weil es ist auch teuer. Ja, und das war's dann, wir können gleich zu Frauenrechte kommen. Aber ich wollte einfach ein bisschen Hintergrund geben, dass wir müssen immer, immer aufpassen, es ist alles verbunden. Politik, Frauenrechte, alles. Daher, das war die Idee. Ja.
Genau, jetzt hast du uns, glaube ich, also mich auf jeden Fall ein kleines bisschen überrascht. Ich bin trotzdem dankbar, dass wir einfach nochmal einen Hintergrund auch haben, auch gerade mit den aktuellen Bildern. Und ich glaube, den Zusammenhang nochmal herzustellen dessen, was da in Polen jetzt in den letzten Jahren sich verändert hat und was das quasi mit dem Thema Frauen als Menschenrechte zu tun hat, das werden wir gleich nochmal näher beleuchten. Jetzt komme ich aber tatsächlich nochmal zurück zu dir, Monika. Wir haben die feministische Außenpolitik, hast du gerade schon zumindest einige Sachen dazu gesagt. Du hast auch zu schwedischen Ministerpräsidentin, Außenministerin, sorry, was gesagt. Und genau, wo ich vorhin in deinen Worten einfach auch nochmal wissend, was wir für politische Prozesse, um das ganze Thema Frauen bei Friedensprozessen zu beteiligen, darauf eingehen möchte, ist quasi insbesondere die UN-Resolution 1325, wo Frauen, Frauen, Frieden, Sicherheit, so heißt die Resolution ja, wo die in den Mittelpunkt gestellt werden muss, auch bei der Frage um Friedensprozesse. Was ist quasi der Punkt, warum die UN-Resolution 1325 aus deiner Sicht immer noch nicht so angewendet wird und auch so betrachtet wird, wie es notwendig wäre, wenn jetzt zum Beispiel auch bei einer Krisensituation, die wir weltweit sicherlich sehr viel mehr in den letzten Jahren auch beobachten können, wenn wir jetzt die Friedensprozessarbeit, die aus meiner Sicht auch immer noch nicht in genügender Weise Frauen beteiligt, was ist quasi für dich der zentrale Punkt, der einerseits bei der Resolution, der Anwendung der Resolution 1325 notwendig wäre, oder was ist grundsätzlich für dich die Kritik, die du auch vielleicht hier national hast, zu sagen, was kann auch zum Beispiel hier von uns aus, von unserer Bundesrepublik Deutschland aus oder auch von der Bundesregierung da mehr beigesteuert werden? Das ist ja immer die Frage, wir können darüber reden, aber wir müssen auch immer uns zurückbesinnen darauf, was können wir denn hier konkret vor Ort besser machen? Was können wir als Grüne in der Opposition im Moment, aber was können wir quasi wirklich als Stellschrauben mit nach vorne bringen? Vielleicht kannst du einfach über diese UN-Resolution noch mal ein bisschen was beleuchten.
Wenn die UN-Resolution 1325 von der internationalen Politik ernst genommen würde, dann würden wir effiziente Maßnahmen haben, Frauen in Kriegen, die weibliche Bevölkerung in Kriegen zu schützen. Wenn die effizient umgesetzt würde, dann wären überhaupt internationale Interventionen vor Ort, würden völlig anders aussehen. Wenn wir uns die internationale Intervention in Afghanistan anschauen, 15 Jahre lang hatten wir ein militärisches Primat. Wir Nichtregierungsorganisationen haben 15 Jahre lang unsere Beratung der Bundesregierung angeboten und deutlich gemacht, das militärische Primat bringt neue Gewalt, bringt neue Traumatisierung für Generationen. Wir brauchen zivilen Wiederaufbau. Wir brauchen nachhaltige Regierungsstrukturen, die nicht zusammenkrachen beim ersten Problem. Wir brauchen Unterstützung für zivilgesellschaftliche Strukturen. Wir brauchen Unterstützung natürlich für Frauenorganisationen. Und wir müssen überhaupt die gesamte wirtschaftliche Situation fördern, weil mit den Milliarden, die in Afghanistan für Militär ausgegeben worden sind, hätten wir die ganzen Taliban kaufen können und hätten eine ganz andere Wirtschaftspolitik aufbauen können. Das Land würde heute ganz anders aussehen. Also das heißt, man hat nicht auf die Nichtregierungsorganisationen gehört. Man hat dieses militärische Primat weitergemacht. Anfangs war im Norden Afghanistans noch, waren die deutschen Truppen sehr beliebt. Man hat versucht, Brunnen zu bohren und solche Dinge. Das hat sich dann immer mehr verändert, je mehr Enduring Freedom, sogenannte Enduring Freedom Aktion der USA, Terroristenhetze und Terroristenjagd gemacht hat. Aus Bündnistreue haben sich, sehr vereinfacht formuliert, aus Bündnistreue haben sich die Deutschen dann da auch irgendwann angeschlossen. Und wir sind in eine völlig desaströse Situation abgeglitten, heute desaströser als je. Es ist nichts von 1325 überhaupt ernst genommen worden. Es gab die ganzen Geldgeberkonferenzen in London, in Dubai, überall weltweit. Und wir haben immer angemahnt, holt die Frauen dabei, holt die afghanischen oppositionellen Frauen, holt die Feministinnen dazu, lasst Frauen mitgestalten an den Forderungen und. Das hat die internationale, dass die afghanische Regierung das nicht wollte, brauchen wir nicht zu diskutieren. Ich spreche von der internationalen Gemeinschaft, die ja nun diese tolle Resolution 1325 alle unterschrieben haben in ihren Regierungen. Das ist nicht ernst genommen worden. Afghanistan finde ich ein wunderbares Beispiel dafür, wie schief es lief bis zum heutigen Tage. Und dabei waren wir alle sehr optimistisch, 01, bei dem, was sich da tun könnte. Wir waren sehr stark mit lokalen Kolleginnen und waren da in einer sehr engen Kooperation. Wir waren sehr optimistisch, was sich da entwickeln kann. Und Frauen standen parat. Die Frauen, die im Untergrund lange sowieso Frauenrechtsarbeit und politische Arbeit gemacht haben, die standen parat. Und schon der Petersberger Prozess hat gezeigt, dass die deutsche und internationale Regierungen die Warlords favorisiert in der Verhandlung und nicht die demokratischen Kräfte. Also es war ab Petersberg war klar für die demokratischen Kräfte, dass sie eigentlich nicht priorisiert werden. Das heißt, das sind alles Dinge, wenn 1325 ernst genommen worden wäre, wird es ganz anders aussehen. Rüstungsexporte ist natürlich auch so ein Thema. Wenn man 1325 ernst nehmen würde, dann würde das, da kann ich mich Anna Krenz anschließen, dann würde das nicht nur für die Frauen eine ganz andere Situation bedeuten, sondern für alle Menschen wäre es eine ganz andere Situation. Weil wenn es keine Rüstungsexporte gäbe, hätten wir im Jemen im Moment zum Beispiel eine ganz andere Situation. Mit unseren Rüstungsexporten bringen wir diese Regionen erst richtig zum Kochen und fördern damit Kriegsgeschehen. Das ist die Verantwortung, die unsere Regierungen übernehmen müssen. Und das ist etwas, was natürlich alle betrifft, aber Frauen immer insbesondere, weil, nochmal Afghanistan, wir haben natürlich, wenn wir gesehen haben, die sogenannten Kollateralschäden, wenn also ein südafghanisches Dorf dem Erdboden gleichgemacht wurde, natürlich war das eine Botschaft an die afghanischen Männer, guck mal, was für Losers ihr seid, ihr könnt hier überhaupt nichts ausrichten. Und das hat zur Brutalisierung dieser Männer beigetragen, was dann wieder die Frauen und die Kinder auszubaden hatten. Sehr verkürzt dargestellt, aber dieser Zyklus, der muss durchbrochen werden. Und der kann durchbrochen werden, nur wenn ich eine konfliktpräventive, krisenpräventive Politik mache. Und im Auswärtigen Amt haben wir ja die neuen Leitlinien, wo diese Dinge auch beschrieben werden. Aber zu 1325 und Frauen gibt es ja 2-3 Sätzchen dazu. Dabei wären da so viele Chancen, eben eine völlig andere Politik zu gestalten.
Also das, was du gerade sagst, klingt ja danach, es gab vielleicht auch mal, ich will es mal so ein bisschen zuspitzen, es gab vielleicht eine Phase auch gerade mit Afghanistan, wo auch gerade dadurch, dass wir die 1325, die Resolution hatten, die Hoffnung ja bestanden hat, was zu verändern in Prozessen, die man aus den Jahrzehnten davor kannte, wo man quasi über die Frage von Frauenrechten so nicht nachgedacht hat, dass quasi ein neuer Schritt war. Und es ist ja jetzt so ein bisschen die Analyse, wie ich gerade höre, das hat bis heute nicht wirklich funktioniert. Und die Frage, was ist das eigentlich, auch wenn wir andere Frauenrechtskonventionen uns anschauen oder eine Istanbul-Konvention oder andere Fragen, die wir auch diskutieren, wo die Rechte von Frauen mit betrachtet und auch die Beteiligung von Frauen mit betrachtet werden muss. Ist es schiere Ignoranz? Was ist quasi der Grund, warum quasi der Erfolg, sage ich mal, gerade bei Krisenprävention eigentlich sehr logisch eigentlich einem vorkommt, wenn man Frauen beteiligt an Friedensprozessen, überhaupt an Befriedigung von Krisen, dass es quasi wirklich auch eine ganzheitlichere Betrachtungsweise, das hast du vorhin gesagt, eine ganzheitlichere Betrachtungsweise auch der Gesamtsituation ist. Was ist der Grund?
Die Frage ist, die sich da stellt, kann die Bundesregierung, kann dieses Land Deutschland eine feministische Außenpolitik machen, wenn sie keine feministische Innenpolitik machen?
Ja, zum Beispiel.
Das ist für mich die Frage.
Das heißt, das ist eine grundsätzliche Haltungsfrage.
Keine feministische Asylpolitik machen. Das ist eine grundsätzliche Haltungsfrage. Wir haben so viel sexualisierte Gewalt in Deutschland. Jede zweite bis dritte Frau in Deutschland hat sexualisierte Gewalt im Laufe ihres Lebens erlebt. Ja. Und traurig genug, dass wir die erste EU-weite Studie dazu von 2014 erst haben. Von vorher wissen wir letztendlich gar keine Zahlen. Ich würde gerne mal in die Runde fragen, wisst ihr von dieser EU-Studie, wer die höchsten Zahlen an sexualisierter Gewalt hat? Welches EU-Land, nicht Polen übrigens? Italien, Griechenland war hier. Ich löse das mal auf, ja? Dänemark. Und zwar nicht, weil die Dänen mehr vergewaltigen würden als die Deutschen oder die Griechen oder die Polen, sondern weil wir in Dänemark die sensibilisierteste Situation haben, wo Frauen in die Beratungsstellen gehen, wo Frauen zur Polizei gehen, wo Frauen Prozesse anstrengen. Das heißt, natürlich habe ich, je offener, je liberalisierter, je Frauen geschlechtergerechter eine Situation ist, desto mehr Frauen gehen zur Beratung oder zeigen an. Nur selbst in diesem Land, wo wir von einer relativ frauen- und geschlechtergerechten Situation ausgehen können, haben wir so viel sexualisierte Gewalt. Das heißt also, wir müssen nach innen auch schauen. Und ich wehre mich schon lange, wenn in früheren Zeiten gab es das sehr oft bei Vorträgen oder auch bei politischen Gesprächen, die bösen Afghanen, die bösen Serben, die bösen was auch immer. Wir versuchen immer wieder dieses Thema nach Deutschland oder nach Europa zu bringen, um deutlich zu machen, wie viel sexualisierte Gewalt wir hier haben, wie viel häusliche Gewalt wir hier haben, wie viel nicht realisierte Selbstbestimmungsrechte der Frauen wir hier haben. Und wie sehr dieses deutsche, das auch ein deutsches Nachkriegsthema ist. Ihr alle kennt den Film von Helke Sander, die an Anfang der 90er Jahre einen Film darüber gemacht hat, was Wehrmacht und SS in sowjetischen Gebieten vergewaltigt hat und wie die Alliierten in Deutschland Ende 45 vergewaltigt haben. Die Bilder der Frauen sind sehr, sehr ähnlich. Das ist nie wirklich in diesem deutschen Nachkriegsland aufgearbeitet worden. Das ist nie wirklich aufgearbeitet worden und deutsche Frauen sagen mir nach Vorträgen, machen Sie bitte Ihre Arbeit in Afghanistan oder in Bosnien weiter, damit nicht auch die Frauen dort in 50 Jahren sagen müssen, sie konnten nie darüber sprechen. Oder wenn ich, vielleicht ist dafür auch gleich noch Zeit, von dem Entschädigungsgesetz berichte, was es in Bosnien und im Kosovo, was wir dort mitentwickelt haben, dann sagen deutsche alte Frauen, hätten wir ein solches Gesetz gehabt, wo wir eine soziale Anerkennung bekommen hätten für das, was wir im Krieg erlebt haben oder am Ende des Krieges, und hätten wir unserer Armut entgehen können, dann hätten wir nicht in neue Abhängigkeiten geraten müssen. Wir hätten ein ganz anderes soziales Leben gestalten können. Das ist sehr bitter natürlich auch. Nur, das eine sind die Frauen, die heute, von denen ja nicht mehr viele leben, die große Bitterkeit darüber haben. Aber sie haben ja Kinder erzogen. Und sie hatten ihre Ehemänner, die vom Krieg zurückkamen und abwesende Väter waren. Es musste mit Schuld und Leid umgegangen werden. Wie ist das in der deutschen Nachkriegsgesellschaft bearbeitet worden? Ich bin überzeugt davon, dass junge Leute, die in München vor 2 Jahren geklatscht haben, als die geflüchteten Menschen kamen, dass viele von ihnen auch die Geschichten ihrer Großeltern im Ohr hatten von Flucht und Vertreibung. Also wir müssen den ganzen Zyklus sehen. Wie hat die deutsche Nachkriegsgesellschaft, das stelle ich hier bewusst auch an die Grünen sozusagen, ich denke, da ist noch viel Potenzial da, wie hat die deutsche Nachkriegsgesellschaft je ihre eigenen Traumata aufgearbeitet? Wie kann man eine milliardenschwere Intervention in Afghanistan gestalten, wenn man doch nicht selber seine eigene Geschichte aufgearbeitet hat? Was war förderlich für die Friedfertigkeitsentwicklung der deutschen Nachkriegsgesellschaft und was war hinderlich? Das sind alles Fragen, die nie gestellt worden sind. Ganz kurz noch zum Entschädigungsgesetz. Für uns war immer klar, in Bosnien und im Kosovo auch, dass Frauen Entschädigungszahlungen kriegen müssen. Im Krieg vergewaltigte Frauen. Die Veteranen, die Soldaten sind die Helden und sind sichtbar. Für die gibt es irgendwelche Memorials. Die Frauen, die vergewaltigten Frauen, sind unsichtbar. Im Gegenteil, sie werden stigmatisiert, ausgegrenzt, isoliert, retraumatisiert und haben eigentlich keine Chance, ihr eigenes Leben würdig zu leben. Daher war es uns wichtig in diesen beiden Ländern, wo wir die Möglichkeiten sahen, im Unterschied zu Regionen wie dem Kongo zum Beispiel, wo wir überhaupt gar nicht dran zu denken ist aufgrund der staatlichen Strukturen, ein Entschädigungsgesetz zusammen zu erwirken, wo Frauen eine monatliche Pension kriegen und den Veteranen gleichgestellt werden. Das haben wir erreicht 2006 in Bosnien und jetzt vor 2 Jahren auch im Kosovo. Das eine ist, das sind gute Gesetze, die sind hilfreich, aber sie werden sehr schlecht nur implementiert und umgesetzt. Frauen müssen immer wieder ihre Geschichte erzählen und, und. Also da ist noch sehr viel nachzubessern. Nichtsdestotrotz kriegen jetzt bosnische Frauen 250 Euro im Monat, was sehr viel Geld dort ist. Sie kriegen das Recht auf psychologische und medizinische Unterstützung und sie kriegen materielle Unterstützung für die Kinder. Und vor allen Dingen kriegen sie eine soziale Anerkennung, dass das, was sie überlebt haben, solidarisch von der Gesellschaft mitgetragen wird. Ich will nicht verhehlen, bosnische Gesellschaft, gespaltene Gesellschaft, politisch wäre da viel dazu zu sagen, das ist jetzt alles auch verkürzt. Wir haben dort wirklich eine fragmentierte, kollektiv traumatisierte Gesellschaft. Nichtsdestotrotz sind das die richtigen Signale, dass Frauen eben Anerkennung bekommen, dass sie unterstützt werden und dass sie selber in Aktion gehen können. Das heißt, aus diesem Viktimisierungs-, aus dem Opferstatus raustreten können und dann auch eben selber handeln können und Aufklärung betreiben können, wie eben diese jungen Leute, von denen ich erzählt habe. Wir wollen, dass die deutsche Regierung, die ja die deutsche bei der UN jetzt die nächsten 2 Jahre, beginnend nächstes Jahr, den nichtständigen UN-Sitz hat, dass da auch dieses Thema Reparationszahlungen, Kompensationen und solche Gesetze, dass wir das dort pushen können. Wir wollen das bosnische und das kosovarische Modell mit allen Schwächen, gar keine Frage, dass das als ein Best-Practice-Modell wirklich angeguckt wird, weil das sehr gut auf andere Regionen auch übertragen werden könnte. Und ich finde, das ist eine sehr spannende Idee, wo wir auch Kooperation, Vernetzung, Unterstützung brauchen, um das gemeinsam voranzubringen. Danke.
Genau, ich hoffe, wir kriegen gleich noch ein paar mehr Hausaufgaben. Das ist schon mal gut. Ich knüpfe mal an mit dem, wenn wir nach außen eine durchsetzungsfähige, feministische Außenpolitik fordern, dann müssen wir sie auch nach innen machen. Aber ich will trotzdem den Blick jetzt auch noch mal auf die Bewegung in Polen machen und würde dich bitten, weil jetzt haben wir quasi die Basis gelegt bekommen. Ja. Anna, sag noch mal was zur Situation in Polen in Bezug auf die Rechte der Frauen und sag vor allen Dingen auch noch mal was wirklich zu den Czarny-Protesten. Wie kam es zu der Protestbewegung? Was ist das Wichtigste und was du uns von den Protesten berichten kannst? Und wie der Stand der Dinge heute ist?
Okay. Ja, ich habe euch tatsächlich die Hintergründe gezeigt, weil man muss das irgendwie immer ein bisschen weitersehen. Und ich wollte kurz sagen, dass die reproduktiven Rechte in Polen, die sind sehr, sehr beschränkt. Die Idee, also diese Abtreibungsgesetz wurde 1993 gemacht und ich habe schon erwähnt, 3 Fälle, wenn Abtreibung möglich ist in Polen, das ist sowieso schon restriktiv. Und sowieso in diese 3 Fälle, es werden nicht immer Ärzte die Ärzte machen das auch nicht, weil da in Polen gibt es Gewissensklausel. Ja, und die Ärzte, die Apotheker sogar, können sich daraus beziehen.
Das gibt es übrigens in Deutschland auch.
Ich weiß.
Dass man Kollegen sagen können, Schwangerschaftsabbruch mache ich nicht.
Ja, genau, richtig. Deshalb, ich sage das auch, weil das scheint überall zu sein. Apotheker vielleicht noch nicht in Deutschland. Das kommt soweit nicht. Aber in Polen, es wird so sein. Und das ist tatsächlich, da sind die Rechte sehr, sehr geschränkt. Daher natürlich, man demonstriert dagegen. Aber es sind nicht nur reproduktive Rechte, es geht nicht nur um die Abtreibung. Es geht um mehrere Sachen. Da gibt es zum Beispiel die Pille danach, ist erst seit letztem Jahr wieder mit Rezept, auf Rezept. Obwohl in die EU es sollte normal verkauft werden, aber in Polen nein, seit Juli letztes Jahres, es ist wieder mit Rezept. Das ist falsch, aber leider so ist das. Es ist sozusagen ein Rückschritt nach hinten. Da werden Frauenhäuser mit weniger Geld ausgestattet, Verhütungsmittel, klar, Gewissensklausel und die Gynäkologen können auch verweigern und Rezepte nicht ausschreiben. Ich muss ehrlich sagen, es ist Mittelalter, ja, wenn es um die reproduktive Rechte geht. Und daher, wir kämpfen einfach dagegen, weil das geht nicht. Und okay, sehr kurz zu schwarzen Protest. Wie es dazu kam? Okay, wir wissen, Abtreibung ist möglich in 3 Fällen. Okay. Es war 2016, als da kam Ordo Iuris. Ich habe den Slide schon vorher gehabt. Ich weiß nicht, ob ihr weiß, was das ist. Das ist eine Organisation in Polen gegründet, ein NGO. Die haben junge Anwälte ausgebildet und die sind sozusagen, die beraten polnische Regierung oder die schreiben auch Gesetzentwürfe, alles natürlich in katholische, sehr strenge, konservative Linie und die machen einfach Entwürfe für bestimmte Gesetze und polnische Regierung hört zu. Warum, weiß ich nicht. Es ist alles irgendwie auch verbunden. Ich habe gestern gelesen, dass ein Mitglied von Ordo Iuris ist auch der Chef von dieser nationale Institution für NGOs in Polen. Das ist unglaublich. Ja. Deshalb, ich sage das immer, man muss wirklich die Sachen weit beobachten, weil das sind die gleichen Menschen, die überall sind, sozusagen, und ja, die haben Einfluss aufeinander. 2016, es wurde gesagt, ja, wir müssen jetzt auf einmal Abtreibungsgesetz verschärfen. Es ist schon streng genug. Und da waren die Frauen und sagten, nee, Moment mal, so ist das nicht gut. Und am 1., nee, das war noch im März, nee, am 1. April haben sich sehr viele Frauen getan und genau damals auf Facebook, es war ein Wort, lass uns Dziewuchy Dziewuchom machen, das heißt Mädels für Mädels. Es war eine tatsächlich eine Bürgerbewegung. Wir waren alle wütend, sogar ich in Berlin sitzend. Wir haben uns alle angeschlossen und zusammengetan in eine Gruppe. Zwei Tage später, es waren 100.000 Menschen auf dieser Gruppe. Und daraus kam eine große, 2016, große Bewegung. Und es waren die ersten Demos gegen diese Verschärfung von Abtreibungsgesetz erst im Frühling 2016. Inzwischen kam eine Idee von einer Pro-Life-Bewegung, von einer Gruppe, die haben ein neues Gesetzentwurf gemacht, die wollte Abtreibung total verbieten und nicht nur den Arzt, aber auch die Frau kriminalisieren, genau. Und das war einfach unglaublich. Die haben sehr, weil in Polen ist es möglich, ein Gesetz als Bürgerinitiative an das Parlament zu überreichen. Man braucht einfach sehr viele Tausende von Unterschriften. Und das haben die eigentlich auch getan. Die haben 400 oder noch mehr Unterschriften gesammelt für die Verschärfung der Abtreibung. Parallel dazu, es gab eine andere Initiative, die das Gesetz liberalisieren wollte. Und das hieß, retten wir die Frauen. Also es waren eigentlich zwei Entwürfe, ja, eine sehr konservative, eine liberalisierende. Und die beiden haben genug Unterschriften gesammelt. Beide wurden im September an das Parlament eingereicht. Okay, und was passierte? Retten wir die Frauengesetz, wurde gleich in den Müll geschmissen. Und die konservative Gesetz wurde weiter zu Prozeduren, zu Kommission gegeben. Und das hat sehr viele Proteste ausgeübt. Schwarzen Protest, der am Anfang war eine Internetaktion. Man hat sich schwarz gekleidet, Fotos gepostet und das ging einfach überall. Das war eine virale Aktion. Mhm. Und am 3. Oktober kam es zu einem Frauenstreik in Polen. Tatsächlich, es war ein Streik. Mhm. Die Frauen haben sich schwarz gekleidet. Die gingen nicht zum Arbeit. Ja, die zum Beispiel Professorinnen gingen nicht zu Unis, Studentinnen gingen nicht zu Unis auch. Es war tatsächlich ein Streik. Klar, man kann nicht einen Streik für den ganzen Land machen. Aber es war schon deutlich. Und diese Massen, diese Tausende von Menschen am 3. Oktober 2016, die auf die Straßen gegangen sind, seht ihr hier auf diesem Foto mit Regenschirme. Da, okay, es hat geregnet. Und auch schwarze Regenschirme würden zu Symbol dieser Kampf, ja? Auch, zufälligerweise. Aber schwarzes Regenschirm auch. In Berlin haben wir auch, genau, hast du schon erwähnt, es war sehr wichtig für Polinnen, dass, die in Berlin leben, dass auf unseren Aufruf, auf einmal, da kamen 2000 Menschen, Frauen, Männer, Kinder, Polen, Deutschen, internationale Menschen. Es war ein sehr, sehr wichtiges Zeichen für uns, dass wir nicht alleine sind. Vor allem die Frauen in Polen. Es war ein Zeichen von Solidarität. Und es war total wichtig, weil wir konnten auch sehen, ja, wir sind nicht allein. Und es geht nicht nur um ein Land, ja, ostens von Deutschland, es geht um Frauenrechte. Und vielleicht mit diesem Schritt können wir einfach gemeinsam weiterkämpfen. Vielleicht dieser feministische Kampf kann einfach grenzenübergreifend gehen. Und das war tatsächlich ein Schritt in diese Richtung. Gut. Was ist passiert? Kurz, ich erzähle kurz nur. Okay, die Frauen haben gewonnen, aber sehr kurz, weil dieser konservative Gesetz wurde auch abgelehnt. Aber eine Woche später, Peace hat ein neues Gesetz ausgemacht. Wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt und das Kind ist unheilbar krank, ja, dann die Frau bekommt ja 900 Euro, das ist 4000 Worte, einmalig. Es war ein neues Gesetz, die hieß für das Leben. Das war's dann. Einmal 1000 Euro, das war's. Mhm. Wow. Es ist das Land des Absurde. Und letztes, 2018, es war die gleiche Situation. Da waren wieder zwei gleiche, ähnliche Gesetzentwürfe. Eine von die Pro-Life, eine von Pro-Choice-Bewegungen, auch wieder Unterschriften gesammelt, wieder an das Parlament angereicht. Diesmal aber, es war anders, weil dieser leere Saal ist, wenn Barbara Nowacka links, die ist eine linke Politikerin, sie ist ganz gut, als sie dieses Gesetzentwurf gelesen hat und die Parlamentarier sollten abstimmen, da war keiner da. Sie war alleine da, sogar die Opposition nicht da war. Und wenn es zu Abstimmung kam, ob man die liberalisierende Gesetz weiter zur Kommission gibt, hat sogar Kaczynski dafür gestimmt. Kaczynski hat dafür gestimmt. Opposition war nicht da. Das heißt, ja, Opposition in Polen ist irgendwie zu schwach. Und man kann das auch in andere Länder sehen. Was die Demokraten in Amerika, die haben es auch einfach nachgelassen. Die haben nicht stark genug gearbeitet, um die Rechten zu stoppen. Und die haben immer noch keine Alternative. Es geht nicht nur um Polen. Es geht um Demokraten in anderen Ländern auch.
Also es ist ja schon ziemlich massiv, was wir jetzt gerade gesehen haben, was vor allen Dingen auch eine rechte Regierung in Polen geschafft hat. Allein dadurch, dass sie sich quasi wirklich auch so ihre Rahmenbedingungen gegeben haben, dass du aus demokratischen Institutionen heraus mit den drei verschiedenen Gewalten auch nicht mehr sie aufhalten kannst. Das wird jetzt gerade zwar kritisiert, aber ich komme jetzt wirklich mal auf den Knackpunkt und das, was unser Panel hier auch angeht. Ja. Die Frage, die ja gerade am Ende nochmal aufkommt, ist, so was ist quasi an Solidarisierung möglich? Was ist vielleicht auch notwendig, noch breiter zu machen? Aber vor allen Dingen, wenn du sagst, es sind vor allen Dingen die demokratischen Kräfte, die auch nachlassen im Protest, dann ist es schon entscheidend dafür, dass bestimmte Gesetze vielleicht, wenn sie dann tatsächlich auch passieren könnten, nicht mehr durchkommen. Die Frage, die sich stellt, die sich vielleicht auch in diese Runde stellt, und ich mache die Runde jetzt auch mal auf, weil wir ja tatsächlich auch in der Zeit sehr weit fortgeschritten sind. Was für eine Möglichkeit gibt es, jetzt ist Polen ein Beispiel, was wir alle gesehen haben, aber welche Möglichkeit der Unterstützung und der auch so eine vielleicht Erfolgen von Gegenbewegungen, wie das in Irland zum Beispiel mit der Kampagne ja gut funktioniert hat. Da hat ja ein Bündnis sich gegründet und hat quasi wirklich auch geschafft, dass es möglich ist, dass in Irland die konservative Seite am Ende verloren hat. Ist es was durch Solidarisierung von außen mitgetragen werden muss? Und wie kriegen wir das quasi auf einem Level gehalten? Ich stelle mal die Frage an euch beide oder ich stelle sie vielleicht auch in diesen Raum, weil die Frage, hier sind doch viele Vertreterinnen, die auch aus Organisationen sind. Was sind vielleicht auch die Anregungen, die wir gemeinsam auch uns auf den Weg für Proteste machen können? Ich habe da hinten und dann dort. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, dann machen wir das so. Und dann dort und dann gucke ich mal, wer sich noch meldet. Bitte schön.
Ja, mein Name ist Farumo Korn. Ich bin eine Somalierin aus Bayern. Ich habe eine Organisation gegründet gegen die genitale Verstümmelung an Mädchen und Frauen. Und besonders Frau Hauser habe ich lange verfolgt. Ich wollte sie mal als Referentin gewinnen für München. Also wie man sehen kann, ist leider so, es geht nur, ich glaube nicht, dass wir vorankommen, wenn wir als einzelne Länder kämpfen. Es muss wirklich, die Frauen müssen sich zusammentun. Das wird wirklich einen Plan brauchen. der Hand und Fuß hat. Und dann können wir eine Bewegung, die gleichzeitig in vielen Ländern stattfindet, wirklich was bewirken. Und zwar, wenn wir schaffen, sechs Stunden lang, 20 Länder Schachmatt zu setzen, indem wir die Straßen blockieren. Nur so, wenn nichts mehr geht, wenn keine Bewegung stattfindet, dann hat man uns gesehen. Das ist der erste Schritt. Und das wird bewirken, dass wir erstmal, aha, die Frauen können auch Straßen blockieren, ja. Und ich kann mich natürlich zu Hause verweigern, ich kann meine Sexualität, meine Arbeitskraft verweigern. Das hat man schon seit Tausenden von Jahren gemacht, das wirkt nicht. Es muss an der Wirtschaft wehtun, es muss am Portemonnaie wehtun. Und ich komme aus Bayern, es ist wahnsinnig hart als Frau, schwarz, behindert, weiblich. Das sind viele Hindernisse, die ich überwinden muss täglich. Als ich vor 25 Jahren angefangen habe, meine Arbeit, als der Krieg in Jugoslawien losging, habe ich etwas erlebt, was ich nicht für möglich gehalten habe. Und zwar, das, was ich als kleines Mädchen erlebt habe, gegen meinen Willen, meine Genitalien wurden mir manipuliert. Ich verlor Organe, ja, also weil das macht mich weiblich und schön. Und mit meinen natürlichen Organen bin ich nicht schön und auch nicht männergerecht, ja. Da bin ich wütend geworden. Da bin ich aufgestanden und habe angefangen, in München vor dem Rathaus zu demonstrieren. Man hat mich ausgelacht und ausgepfiffen, was ich mir einbilde, so als kleine Frau da irgendwelche Rabatt zu machen. Es geht wirklich nur, ich meine, Frankreich ist ein Beispiel, zum Beispiel, wenn es um Steuererhöhungen geht, dann geht gar nichts mehr. Ich bin dafür, dass man aufhört, für einzelne Länder zu kämpfen. Ich bin dafür, dass wir uns einen Plan machen und die Grünen sind Gott sei Dank in der Lage, mächtiger zu werden und selbst München ist grün, was mich wahnsinnig freut. Das geht nur gemeinsam. Polen kann man Schachmatt setzen, das ist eigentlich auch möglich, weil die polnischen Frauen sind ja auch sehr widerspenstig und sehr starke Kämpferinnen. Ja, die sind keine Mäuschen, die sich verstecken wie eine Somalierin, die völlig entrechtet sind. Somalische Frauen sind seit 91 entrechtet. Sie können nicht allein einkaufen. Sie dürfen nicht wählen, sie dürfen keinen Beruf ausüben, sie dürfen nicht über den eigenen Körper bestimmen. Das ist, was ich täglich so Ärztinnen begleite, was ich sehe, was an Frauen gemacht wird. Zum Beispiel Frau Hauser, wenn Sie dann mal in meine Gegend sind, würde ich sehr gerne mit Ihnen drüber sprechen. Ich erlebe, wie Frauen wirklich als Müll weggeworfen werden. Mädchen, in Burkina Faso wurde mein Mädchen gebracht, die ist in den Müll geworfen, weil es ein Mädchen ist, ja. Und jemand, der nicht aus der Basis kommt, kann sich da auch schlecht reinversetzen. Sie sind alle von der Basis. Deswegen blüht ihre Fantasie auch, mehr als sie überhaupt aussprechen können. Deswegen sage ich, die einzige Lösung für mich ist, gemeinsam was zu tun und nicht als Einzel zu kämpfen.
Ja, Anja Reuss vom Zentralrat Deutscher Sinti und Roma. Ich fand es ganz spannend, nochmal die Seite von Polen und die Frage der Solidarität im Kampf für Reproduktionsrechte zu sprechen. Allerdings würde ich gerne auch nochmal diesen Aspekt erweitern. Gerade an der Schnittstelle oder in der Intersektionalität zu Rassismus, Sexismus und Klassismus fällt die Frage meines Erachtens im Kontext von Reproduktionsrechten immer hinten runter, was es in die andere Richtung, also nicht nur Abtreibungsverbot, sondern Zwangssterilisation anbelangt. Was wir in der Situation in Europa haben, ist, dass wahnsinnig viele Roma-Frauen in ganz unterschiedlichen Ländern von Schweden, Schweiz bis Slowakei, Ungarn, Tschechien Opfer von Zwangssterilisationen geworden sind, bis weit in die 2000er Jahre hinein. Es gab meistens keine, weder eine staatliche Entschuldigung dafür, noch eine Anerkennung von dem Leid und den Eingriffen in die Reproduktionsrechte dieser Menschen, dieser Frauen. Und auch keine Entschädigung für die betroffenen Frauen. Und gerade wenn es halt um Solidarität geht, würde ich mir wünschen, dass gerade auch von feministischen und Frauenrechtsorganisationen da mehr, also dass dieser Blindfleck und dieses Ausblenden von diesen Dimensionen behoben wird und das halt mit beachtet wird, was da halt irgendwie noch an Arbeit zu leisten ist, dass es da eine Solidarisierung gibt mit Roma-Frauen, die Opfer von Zwangssterilisation und auch anderen Formen von sexualisierter Gewalt und Sexismus tagtäglich werden bis heute. Das wäre mir ein großes Anliegen, dass das halt mehr beachtet wird, weil wir das halt immer wieder beobachten, dass es da rausfällt und gerade an der Schnittstelle von Rassismus und Sexismus für uns halt wichtig ist.
Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Heike Pfitzner, ich vertrete hier viel ja die Frauenstiftung, wir sitzen in Hamburg und Sie haben mir auch gefragt nach Beispielen, die international wirken und an Best Practice. Wir fördern seit über 15 Jahren Frauen- und Mädchenprojekte weltweit, auch im globalen Süden, also wir kennen uns auch schon ganz gut. Und wir haben momentan, geben wir ungefähr ein Drittel der Mittel, die hauptsächlich über Spenden reinkommen, natürlich 95% Frauen, die spenden und einige wenige Männer, an Mädchen- und Frauenprojekte. Das sind Mädchen, die Mehrfachdiskriminierung erlebt haben. Wir spenden momentan auch gerade in Serbien für ein Roma-Projekt von Frauen, die in den Settlements mit den Mädchen arbeiten. Also es geht an der Stelle zum Thema Gesundheitsrechte eben darum, die 11-, 12-, 13-jährigen Mädchen ganz klar in ihre als eigene Verantwortung gegenüber ihrem eigenen Körper zu bringen. Das Thema Gesundheitsbewusstsein, also dass den Mädchen sehr klar ist, was passiert mit mir, an welchen Stellen passiert das. Wir arbeiten auch in Südafrika für das Thema Transsexualität und Queer-Menschen, also auch im Sinne von Selbstbestimmung über meinen eigenen Körper zu haben, wenn es sozusagen um Zwangszuweisung von Geschlecht geht. Also ich glaube, das Thema internationale Zusammenarbeit ist das Einzige, wo das überhaupt funktioniert. Und natürlich, also das war ja so eine Frage auch jetzt von euch, was sind die Ursachen? Es hat ja extrem viel damit zu tun, dass militärische Macht natürlich auch einfach militärischer Einfluss und Geld ist. Das würde bedeuten, wenn wir wirklich diese UNO-Resolution umsetzen wollen, es gibt keine Rüstungsindustrie mehr auf diesem Planeten. Es würde allen sehr gut tun, aber diesen Schritt zu tun, diesen Paradigmenwechsel weg von der Gewalt hin zu einem Miteinander, es wird noch genug Probleme geben, aber ohne diese Waffen, dann würde es funktionieren. Das ist kein Frauenthema. Das ist ein Thema von, wie möchte dieser Planet irgendwie die nächsten 100 Jahre überleben. Und das ist der Punkt, um den es geht. Ja. Und da sind Frauenrechte einfach nochmal so ein, das liegt ganz oben drauf, aber darunter betrifft es alle Wesen auf dieser Erde und nicht nur uns Menschen. Ja. Also dann.
Ja, ich bin gemeldet. Ich nehme noch Meldungen an.
Okay. Heidi Meinzold, WILF, Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit. Es macht ja einen wirklich Sinn, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Und ich würde da sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen, was die Traumatisierung, aber andererseits auch die Stärke von ganz klaren Forderungen, die die Frauen 1915, 1919 auf großen internationalen Kongressen aufgestellt haben, die so aktuell sind wie schon lange nicht mehr. Da ging es zum Beispiel natürlich darum, dass Frauen im Krieg nie geschützt werden können. Das hat die Lieder Gustave Heimann, also 15, gesagt. Das heißt, und gleichzeitig auch in dieser feministischen Analyse der Kriegsursachen immer ganz stark natürlich die wirtschaftliche Komponente betont worden. Und da können wir jede Menge Bögen schlagen zu dem, was die Resolution 1325 zur Beteiligung von Frauen anbetrifft, aber auch feministische Ökonomie in Richtung Care-Ökonomie, zum Beispiel gerade auch in einer Phase in der Bosnien ist, gibt es da sehr viel auch sehr, sehr positive oder interessante Anknüpfungspunkte. 1918, 19, das Frauenwahlrecht ist ja auch so ein Punkt, dass wir aus sehr unterschiedlichen Gründen letztlich bekommen haben, ob es in Polen ist oder in Deutschland oder in Österreich oder in England. manche haben ja viel länger warten müssen noch drauf, aber das bringt mich immer wieder zu dem Punkt zurück, wenn wir zum Beispiel so feministische Außenpolitik nehmen. Leider Gottes ist diese Regierung mit Margot Wallström quasi abgewählt worden. Und das ist eigentlich ein Appell, dass wir wirklich schauen müssen, was wählen wir und wie stellen wir uns strategisch auf mit internationalen Frauenstreiks. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber gleichzeitig auch, wir arbeiten zum Beispiel zusammen auch mit polnischen Organisationen an so einem Projekt, an einem europäischen Projekt Women Vote Peace. Also was machen wir, damit wir eben dieses Geld rüberschaufeln, wo es jetzt im Moment eben nicht ist oder wo es für militärische Zwecke ausgegeben wird und eben nicht für Gesundheit und für alle diese Maßnahmen, die ja jetzt zum Teil auch schon genannt wurden. Ich glaube, also gerade auch die Europawahlen, die ja anstehen, sind da ein sehr, sehr guter Anlass, wo noch viel mehr Frauen und wohlmeinende sonstige Mitglieder der Gesellschaft sich beteiligen müssen, um zu schauen, dass wir Frieden jetzt nicht nur irgendwie, wir sind alle freundlich und geben uns die Hände, die hatten wir ja da gesehen auf den Demonstrationen in Warschau, so nicht, sondern wirklich auch kämpferisch mal letztlich die History zu einer Hörstory zu machen. Also das fände ich sehr gut.
Ich würde jetzt noch mal darum bitten, ich habe jetzt noch eine Meldung und wenn es noch weitere gibt, würde ich die jetzt auch nehmen, dann mache ich einen Schlussstrich drunter, dann kriegt ihr beide auch noch mal abschließend ein Wort. Und aber ein bisschen sind wir über der Zeit, wir haben auch ein bisschen später angefangen. Ich hoffe, alle sind damit einverstanden. Der Kaffee wird draußen nicht so schnell kalt. Bitte schön. Ja.
Mein Name ist Sławomira Walczewska, ich komme aus Krakau, aus Polen, aus der Frauenstiftung FK. Und zum Thema internationale Frauenpolitik, der Begriff gefällt mir absolut total und ich stehe auf dieser Seite natürlich, möchte ich zwei Sachen erwähnen. Das erste, gerade bei diesem Workshop wäre es vielleicht nicht, also es wäre vielleicht wichtig, doch von unserer polnischen Seite Dankbarkeit auf die tolle Gruppe, die sich in Berlin gebildet hat. Anja kann sicher auch mehr darüber sagen. Diese Gruppe heißt Ciocia Basia, also Aunschen Barbarchen, so eine gute Tante, die in schwierigen Situationen Hand reichen kann und unterstützt. Und diese Gruppe hat schon über Jahre lang Unterstützung für diesen Frauen aus Polen hier geleistet. Denn die Grundmenschenrechte in Polen abgesprochen werden, also Rechte für die Verfügung über das eigene Körper. Und die sind nach Deutschland gekommen, um Abtreibung durchzuführen. Also weil es auch vielleicht bei dieser Gelegenheit wichtig auch sein könnte, dass wir wichtig wäre zu sagen, dass es in Polen wirklich sehr schwer, sehr, sehr enge politische Repräsentanz ist, also solche Politiker, die wirklich ganz klar und konsequent über Jahre die Rechte der Frauen auf Abtreibung unterstützen, das ist wirklich leider eine Ausnahme. Unter diesem einen der restriktivsten Abtreibungsgesetze in Europa leben wir schon 25 Jahre, also die jetzige Regierung gibt sehr wenig Chancen, dass sich was liberalisiert. Umgekehrt hat schon gezeigt, dass Nolens Volens hat eine große Frauenbewegung der jüngsten Generation provoziert und das ist ein positiver Effekt der negativen Situation, diese Politiker, die jetzt in der Opposition sind, also mehr, vor allem liberal, die so sich mehr als liberal verstehen, als sie an der Regierung waren, da 8 Jahre lang hatten wir das gleiche Abtreibungsgesetz wie jetzt. Also wirklich sehr viele Hoffnungen und auf die konsequente politische Repräsentanz haben wir im Moment nicht. Ich wollte nur noch ein weiteres Beispiel geben dafür, wie erfolgreich internationale feministische Politik sein kann. Gerade auch in Anknüpfung an 100 Jahre politischen Rechte der Frauen hatten wir gerade vor einem Jahr, also ein Jahr von diesem runden Jahrestag, fand im Europäischen Parlament, es gab so im Europäischen Parlament so eine Situation, dass ein Mitglied der Europäischen Parlament gerade aus Polen offen während der offenen Rede in Frage gestellt hat, ob die politischen Rechte der Frauen nicht überflüssig sind. Das ist furchtbar wichtig, dass solche Aussagen der Leuten, die aus Polen zu den internationalen Gremien kommen, dass sie wirklich bemerkt werden und entsprechende Reaktion bekommen. Weil gerade dieser Abgeordnete, der so was Skandalöses gesagt hat, er hat die Hälfte der politischen Repräsentanten der Frauen politische Rechte abgesprochen, öffentlich, auf dem europäischen Gremium. Das sollte nicht passieren. Die Argumente waren, Frauen wählen sowieso wie die Partner. Und zweiter Argument, ökonomischer, man kann sich wirklich sehr viel Rechnerei ersparen, die Hälfte der Stimmen zu rechnen, das musste man nicht rechnen. Also jedenfalls skandalös und fast ohne Strafe. Ein paar hundert Euro Geldstrafe sollte er bezahlen. Und jetzt ist er vor dem Gericht, er findet das Unrecht, das ihm getan wurde. Also
weiß nicht, wer die Rede noch nicht gesehen hat, es gibt eine Kollegin von mir, Terry Reinke, die darauf sehr schön reagiert hat, auch in den sozialen Netzwerken ist diese Rede vom polnischen Abgeordneten zu sehen, unterirdisch. Und die Reaktion aber im Europäischen Parlament war entsprechend auch auf vielen Seiten großes Entsetzen. Ja. Dennoch war das sehr blamabel und hat aber nochmal gezeigt, was vielleicht auch mit viel Selbstverständnis auch in Polen bei einigen so gesehen wird, als wäre das irgendwie normal, so zu denken. Ich möchte jetzt zum Abschluss, ich habe jetzt auch keine Meldung mehr gesehen, ich hoffe, ich habe niemanden übersehen, Anna nochmal zum Abschluss das Wort geben, nochmal fokussiert auf unseren Titel, My Body, My Rights, was ist für dich noch die wichtigste Information, ein positiver Ausblick darauf, was wir noch machen können. Okay. Und das Gleiche frage ich dich gleich.
Okay, da gibt es ein paar Sachen tatsächlich, was ich von euch gehört habe, entweder über die Situation in Afrika oder die Roma oder Bosnien. Ich finde, es ist wirklich die Zeit, dass wir tatsächlich zusammenstehen, weil alleine, das macht das alles schwieriger. Es ist auch heute möglich, dass wir uns vernetzen und zum Beispiel, keine Ahnung, am 8. März symbolisch einen Streik machen, ist schon sowieso in Deutschland in Planung, schon seit Monaten. Aber vielleicht, oder andere Aktionen, oder auf die Straße sitzen und zu blockieren. Guck mal, was letztes Jahr am 8. März passierte, es waren Tausende von Frauen, die auf die Straßen standen, an dem Tag. Es waren Tausende von Frauen in alle Länder, fast alle Länder. Ich persönlich, ich habe das gespürt. Man könnte spüren, weil das war vielleicht das erste Mal in die Weltgeschichte, wo so viele Tausende von Menschen aus dem gleichen Grund auf die Straßen standen, am gleichen Tag. Also es ist möglich heutzutage. Vielleicht können wir uns irgendwie vernetzen. Zweite Sache ist, vielleicht diese altmodische, hierarchische, also auf Hierarchie basierende Parteienstrukturen oder Institutionen, die sind schon vielleicht sowieso passé. Vielleicht ist es die Zeit für was anderes. Die Männer, tut mir leid, die hatten 2000 Jahre, um diese Strukturen aufzubauen. Okay, wir haben eigentlich nur letzte 100 Jahre, ja, symbolisch gemeint, als wir die Wahlrechte bekommen haben. Also in diese 100 Jahre, es waren weniger Kriege im Vergleich zu vorher. Vielleicht heißt das, dass wir können ein bisschen weniger kriegerisch das Leben gestalten, also global. Und vielleicht können wir das Paradigma ändern. Nicht Hierarchie, sondern Gruppenarbeit mäßig oder weiß ich nicht. Ich bin kein, ja, ich bin Monarchistin, aber andererseits, okay. Nee, das war ein Witz. Aber vielleicht kann sich das ändern. Ja, und das Letzte, von meiner Arbeitssituation. Ich arbeite in erneuerbaren Energien, also Frauenrecht ist, ja, Freizeitbeschäftigung. Aber ich weiß eins, dass wenn die Frauen also in Afrika oder in andere Länder, wenn die keine Energie haben, und Energie meine ich Strom, um zu lesen oder lesen lernen oder rechnen lernen, dann sind die sowieso unter in die Hierarchie. Erstmal, man braucht das Essen, Trinken und auch Energie. Und die Energie, klar, am besten grün. Ja, klar, sowieso. Ja, aber das ist auch vielleicht wichtig, dass Frauen diese Basics haben. Dann können die weiterdenken, weil wenn man kein Essen hat oder kein Strom zu Hause, kein Licht, man kann nicht über größere Ideen denken und über die Menschenrechte. Also Basis erstmal. Danke, ja. Danke.
Da kann ich eigentlich sehr gut direkt nahtlos anschließen. Bei den Basics würde ich gern beginnen. Ökologische Themen, ganz klar. Gegen neoliberale Wirtschaftspolitik und deren Folgen, die in den letzten 10, 15 Jahren alles, was wir vorher schon als Probleme angelegt hatten, nochmal in extremer Weise verschärft haben. Und natürlich zu den Basics gehört für mich auch psychosoziale Begleitung und Unterstützung, wenn Frauen traumatisiert sind. Und wir wissen, dass sehr viele Frauen Traumata im Laufe ihres Lebens erlebt haben. Sie brauchen also all diese Dinge, um überhaupt in ihre Kraft zu kommen und ihre Selbstwirksamkeit erspüren zu können. Selbstwirksamkeit ist für mich hier nochmal ein ganz wichtiger Begriff. Klar, Empowerment, Stärkung, kennen wir den Begriff alle, aber es geht um Selbstwirksamkeit. Wenn wir erleben, dass das, was wir für wichtig halten und das nach außen bringen und damit eine Wirkung haben, können wir ganz anders in dieser Welt dastehen und können wir ganz andere Dinge erreichen. Die internationale Vernetzung, das ist etwas, was Medica Mondiale schon lange dran ist. Ich finde es spannend, gemeinsam weiter zu überlegen, was könnte das für ein Tag sein, wie kann man da was auf die Beine stellen, über Grenzen hinweg. Und wie viel Kraft das gibt, weil wir haben ein großes Medica Mondiale Netzwerk von Köln über Bosnien, über den Kosovo, über Afghanistan, nach Burundi, Uganda, Ruanda, in den Kongo, nach Liberia und so weiter geknüpft seit bald 25 Jahren nun, wo wir auch gemeinsam an unterschiedlichen Plätzen in unseren Rollen, aber gemeinsam für das Gleiche kämpfen, nämlich für mehr Geschlechtergerechtigkeit in dieser Welt. Und ich habe diese Erfahrung oder wir haben diese Erfahrung schon sehr lange, dass das funktioniert, wenn wir dafür klare Strategien und klare Strukturen uns bilden und Vorstellungen und Fantasie haben, was wir damit erreichen könnten. Und da bin ich überzeugt davon, das würde noch in viel größerem Maße gehen. Ich möchte aber mit den Männern jetzt schließen. Wir brauchen unsere Kraft, wir brauchen viel mehr Vernetzungen und wir brauchen, und da gebe ich Ihnen völlig recht, viel einen dezidierteren Blick auf die Mehrfachdiskriminierungen und der antirassistische Blick. Und es ist traurig, dass wir das sagen müssen, auch hierzulande, dass es immer wieder Aufklärung und Kampf dafür bedeutet, dass auch unter uns, wir Feministinnen, den Blick dafür haben, antirassistisch zu bleiben, weil wir da schräge Entwicklungen auch haben hierzulande. Wir brauchen aber auch die Männer. Und ich freue mich, dass heute hier ältere und jüngere Jungs und Männer hier sind, weil die ganze Thematik sexualisierte Gewalt ist letztendlich ein Männerthema. Und wir brauchen solidarische, selbstreflektierte Männer, die mit uns gemeinsam diesen Weg gehen. Dieser Weg ist, wir wissen das, seit Jahrzehnten kämpfen wir an verschiedenen Plätzen. Einige von euch hier im Raum, wir kennen uns schon lange und um nicht ausgebrannt zu werden und zu sein, um finanzielle Schwierigkeiten und. Also es bedeutet auch sehr viel Arbeit immer wieder an sich selber, um dran zu bleiben. aber wir könnten sehr viel stärker sein, wenn wir uns besser vernetzen würden. Und es wäre auch sehr viel fantasievoller und kreativere Möglichkeiten sicher da. Aber die Männer sollten selber überlegen, das können nicht wir initiieren, das sollten Männer starten. Es gab, Medica Mondiale ist ein Produkt der Frauenbewegung, eine Männerbewegung in diesem Sinn habe ich nie eine gesehen. Aber ich glaube, dass es gerade auch in der jüngeren Generation immer mehr reflektierte Männer gibt, die an unserer Seite auch für ihre eigenen Rechte, wir haben ja gerade gesagt, es ist ja nicht nur für die Frauen, es ist ja für die gesamte Gesellschaft sehr wichtig, mit uns gemeinsam den Weg gehen. Und das ist etwas, was doch ein toller Gedanke ist, den wir von hier mitnehmen könnten.
Ja, dem ist fast nicht mehr viel hinzuzufügen, obwohl ich natürlich mir das Schlusswort auch nicht nehmen lasse, weil ich das auch gerne nutze, um mich für diese sehr überraschende Runde. Also es war jetzt heute viel, was ich nicht erwartet habe, vor allen Dingen auch viel Input von eurer und ihrer Seite nochmal, auch Aspekte, die einfach auch immer wieder erwähnt werden müssen, die wir auch im Kontext von Frauen- und Menschenrechten mit in den Blick nehmen müssen, mit eingebracht wurden. Wo ich einfach sage, Frauenrechte zu verteidigen ist, weiß Gott, keine einfache Formel, sondern sie ist eine komplexe, differenzierte Formel. Und das macht es in Zeiten von Social Media und Twitter in kurzen Botschaften nicht so einfach. Und deswegen glaube ich, ist es aber umso mehr und wichtig, dass wir quasi wirklich vielleicht tatsächlich eine größere Bewegung in den Blick nehmen müssen. Und ich sage vielleicht auch mal abschließend, auch angesichts der Veränderung hier in Deutschland, und von hier aus müssen wir das eigentlich auch tun, von woanders aus können wir unsere Kraft ja auch nicht nehmen. Von hier aus müssen wir sehen, was hier in diesem Land gerade passiert, mit einem Rechtsruck, auch mit einem Angriff auf sexuelle reproduktive Rechte hier und einer Debatte um 219a. Da sage ich mal ganz klar, bin ich auf der einen Seite deswegen dankbar, dass wir diese Debatte führen, weil ich glaube, sie macht in viele breite Teile der Bevölkerung, bei Frauen und bei Männern, deutlich, dass es kein Selbstverständnis ist, dass wir sowas wie demokratische Rechte, in denen sexuelle reproduktive Rechte von Frauen, wir haben ja noch nicht mal, wir haben die Abtreibung immer noch im Strafgesetzbuch stehen, das müssen wir uns auch mal klar machen, das wissen die allerwenigsten, ja. Dass es da an dieser Stelle wirklich bei My Body, My Rights auch in Deutschland noch einiges zu tun gibt. Aber der entscheidende Punkt, und das, glaube ich, ist das Zusammenbinden aller Informationen, die heute hier zusammengeflossen sind, das zu begreifen, dass es kein Selbstverständnis ist, weder hier, noch in Polen, noch in Irland, noch in Bosnien, noch in Ruanda, noch in Afghanistan, dass Frauenrechte selbstverständlich immer mitgedacht werden müssen. Das, glaube ich, ist was, was anfängt, Raum zu nehmen, anfängt auch in den Köpfen von vielen, die Frauenrechte für selbstverständlich halten, die hinterfragen. Ja? Ein Präsident wie Trump macht deutlich, es ist kein Selbstverständnis, wenn er sagt, grab her by the pussy und er wird gewählt.
Ja.
Dann ist es einfach was, was auch ja, nicht nur in den USA, sondern auch hier uns alle aufgerüttelt hat. Und deswegen sage ich am Ende meinen Lieblingsspruch. Jetzt meine ich die Männer einfach mal mit, fühlt euch einfach mit gemeint. Aber das ist mein Lieblingsspruch. In dem Sinne würde ich gerne nicht nur in der Menschenrechtsfrage, sondern grundsätzlich weiter auf Frauenpolitik mit vielen gemeinsam gestalten. Frauen bildet Banden und zwar kräftig.
Ja.